Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und vor allem darüber, wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Julia Pannewig. Ich war knapp 7 Jahre lang in der Medienbranche und habe die letzten 4 Jahre einen Transformationsprozess miterlebt und mitgestaltet.
Und ich bin Dorothea Wahlam. Ich war jahrelang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen, vor allem im Marketing. Habe mich zur Organisationsentwicklerin und Mediatorin weitergebildet und helfe heute Menschen, Teams und Organisationen, gut durch berufliche Krisen zu kommen.
Aktuell gehen wir beide neue Wege und diese teilweise zusammen. Dieser Podcast ist unser erstes gemeinsames Projekt und wir sind auch schon ein bisschen aufgeregt, dass es jetzt losgeht.
Und auf dem Weg bis zu dieser Aufnahme haben wir eine ganze Reihe vieler toller Menschen kennengelernt und haben ganz viel über Krisen erfahren, und zwar Krisen am Arbeitsplatz, im Berufsleben und wie unsere Interviewpartner und Partnerinnen damit umgegangen sind.
Ich habe es erlebt, dass im Berufsleben Krisen oft kleingeredet werden und der Weg nach oben immer rückblickend, ja, war ein bisschen hart, aber mein Gott, das gehört dazu. Und wir nehmen uns hier die Zeit und sprechen mal darüber, wie war denn das eigentlich in der Krise? Was hat dich bewegt? Welche Schritte haben sich geformt? Was hat dir geholfen, da rauszukommen? Was war vielleicht auch nicht so hilfreich?
Mhm. Ja, ich stimme da total mit dir überein, weil wir reden sehr viel schön. Naja, es war ja gar nicht so schlimm. Oder ich habe das total toll gemeistert. Ich habe total Kraft gehabt, das zu machen, das auszuhalten, das zu gestalten. Und mein Weg war total geradlinig. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo es nicht mehr so geradlinig geht, weil es natürlich auch viel um Jobwechsel geht, um neue Skills zu erlernen, sich neu zu erfinden im Beruf. Ob man im Unternehmen bleibt oder auch die Unternehmen wechselt.
Ja, und auch, dass es deutliche Unterschiede zwischen Branchen und Unternehmen gibt. Also du hast ja in deinem Werdegang auch so einige Branchen und Unternehmen erlebt. Welche Unterschiede hast denn du eigentlich so festgestellt?
Also gestartet bin ich bei Ferrero, italienisches Familienunternehmen. Kennt, glaube ich, jeder mit Nutella und Tic Tac. Und dieses Unternehmen war geprägt durch einen Machergeist. Also die Mitarbeitenden wurden sehr stark aufgefordert, das Unternehmertum zu leben. Das heißt auch viel machen, Fehler machen dürfen und darüber zu sprechen und dann weiterzumachen. Es war sehr gefragt, sehr flexibel zu sein, sehr beweglich und immer zu schauen, was braucht der Markt und was brauchen die Kunden. Mein zweiter Schritt war, in einen amerikanischen Großkonzern zu gehen. Das war eine ganz andere Welt. Das war einmal fachlich eine ganz andere Welt. Das war ein ganz anderes Marketing, ganz andere Ansprüche. Da ging es ganz viel um Deckungsbeiträge. Es ging ganz viel um Finanzen. Und es ging um eine unglaubliche Geschwindigkeit, an den Markt zu gehen und wirklich Volumen umzusetzen. Nach der Foodbranche habe ich mich entschieden, in die Technologiebranche zu wechseln und habe für Schotzola gearbeitet als Marketingleiterin und habe ein ganz anderes Unternehmen kennengelernt. Einmal eine ganz andere Struktur, weil es auch ein Stiftungsunternehmen ist, aber auch durch die Ingenieure, die dort arbeiten, war das Unternehmen, hat man da ganz anders zusammengearbeitet. Es waren ganz andere Kulturen, ganz anderes Klima der Zusammenarbeit. Und wir werden nachher nochmal sehr detailliert darauf zurückkommen, weil das eine meiner großen Krisen war, über die ich heute berichten werde. Der nächste Bereich, in dem ich war, war die Startup-Branche. Also ich bin dann raus und habe gesagt, ich würde schon gerne auch nochmal wirklich ein Startup mit aufbauen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert, in diese Branche einzutauchen und zu verstehen, wie funktioniert sie denn? Also welche Unternehmer, Gründer sind denn da unterwegs? Wie agiert man in der Startup-Branche? Wie agieren Investoren? Was für Art Investoren gibt es da? Und habe da eine Welt kennengelernt, die eigentlich für mich sehr weit weg war von dieser klassischen Organisationswelt. Und da sind Menschen zusammengekommen, die etwas aufbauen wollten, die so unterschiedlich waren, dass man vor ganz großen Herausforderungen stand, das kulturell zusammenzubringen. Und das hat auch nicht immer funktioniert. Ja, also die, sagen wir mal, junge Gründer, die was gründen wollen und dann Investoren, die ihre Karriere sehr erfolgreich abgeschlossen haben, aber aus einer ganz anderen Welt kommen, das Geld zur Verfügung stellen und diese Welten, dass die aufeinander stoßen, ist auch nicht leicht zu handeln und auch sehr krisenbehaftet. Nicht nur mit der Thematik, man schafft es vielleicht nicht als Startup, sondern auch in der Zusammenarbeit ist es maximal herausfordernd. Ja, und dann durfte ich für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk arbeiten. Das war auch nochmal ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Das ist eine sehr stabile Organisation.
Also eigentlich so genau das Gegenteil von deiner Start-up-Szene.
Genau das Gegenteil von der Start-up-Szene, aber auch ein totales Gegenteil zu dem italienischen Familienunternehmen und auch zum amerikanischen Großkonzern. Also es ist einfach eine ganz andere Strukturorganisation, die sehr viel stabiler ist und ganz andere Krisen hat. Also ganz andere Herausforderungen hat für die Mitarbeitenden, wenn man dort arbeitet und wenn man dort was gestalten will. Also letztlich ist es ein unglaubliches Spektrum an unterschiedlichen Organisationen. Und ich fand es immer so spannend, da reinzugehen und zu schauen, wie funktioniert das? Wie kann man da wirksam werden? Was brauchen diese Organisationen? Und ja, habe dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube auch, dass dieser Podcast genau deswegen jetzt hier entsteht, weil es so spannend ist, da mal drauf zu gucken, wie man es gut gestalten kann und wie man schwierige Situationen, Veränderungssituationen, und wir sind alle in Veränderungssituationen, ob der Einzelne, ob man als Führungskraft mit seinem Team was verändert oder auch als ganze Organisation. Veränderung ist an der Tagesordnung. Und wie kann man das gut gestalten, dass man da gut durchkommt, ohne wirklich in eine Krise zu rutschen? Kann man das vielleicht vorher schon erkennen? Oder wenn man drinsteckt, wie kommt man da wieder gut raus?
Also ich habe die letzten Jahre auch einen Transformationsprozess miterlebt und mitgestaltet. Und das hat mich schon auch vor Herausforderungen gestellt. Also erstmal natürlich meine eigene Angst zu überwinden und von dieser Blockade oder gefühlten Blockade so, was kommt jetzt auf mich zu? Werde ich noch gebraucht? Muss ich mir einen neuen Job suchen? Hin zu einem, okay, was sind eigentlich die Themen und wie kann man daran arbeiten? Und was kann ich beitragen, um die Veränderungen voranzutreiben? Und ich habe aber auch schnell gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die Ängste hat. Und wie geht man eigentlich damit um? Und die Fragen begleiten mich bis heute. Wie kann man sich selbst gut unterstützen oder sich auch Unterstützung holen? Und auch vor welchen Herausforderungen Führungskräfte stehen, weil die sind ja auch einer besonderen Doppelbelastung ausgesetzt. Auf der einen Seite müssen sie das Tagesgeschäft managen und Business as usual machen und gleichzeitig in derselben Zeit irgendwie Veränderungsprozesse anstoßen. Und was brauchen sie eigentlich, um da gut durchzukommen? Und natürlich auch das ganze Unternehmen. Also wie richtet sich ein Unternehmen zukunftsfähiger und flexibler aus? Welche Schritte sind dafür nötig? Wie hole ich mir die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeitenden letztendlich, um wirklich auch große Systeme zu bewegen und zu verändern? Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe schon einige Antworten bekommen, wie man es vielleicht besser machen kann. Das Thema Veränderung hat dich ja nicht mehr so ganz losgelassen. Heute bist du Organisationsentwicklerin und Mediatorin, vielleicht auch getrieben, weil du selber eine Krise hattest?
Ja, also auf alle Fälle. Das, ich glaube, deswegen bin ich auch hier angekommen und beschäftige mich auch mit dem Thema Krisen am Arbeitsplatz, weil ich selbst welche hatte. Und wenn ich überlege, hatte ich wahrscheinlich so 3 große, aber auch viele kleine. Und wenn ich an meinen Berufsstart zurückdenke, da gab es immer mal wieder Herausforderungen, die mir auch schlaflose Nächte bereitet haben. Und umso mehr Verantwortung ich bekommen habe, umso größer sind die Krisen geworden. Also sind praktisch mitgewachsen. Und ich habe dann über die Zeit Mechanismen entwickelt, wie ich da gut durchkomme. Also wie ich da auch ruhig durchgehe, also dass mich das nicht so stresst, dass ich gut schlafen kann, dass das nicht so an mich rankommt. Wenn man gestalten will und das war eigentlich immer so mein Thema, das wollte ich immer, kommt man um Krisen nicht herum. Also wenn man Neues anpackt, Veränderungen anpackt, kommt man immer in schwierige und herausfordernde Situationen und daraus können auch Krisen entstehen. Wenn ich in einem Veränderungsprozess bin, schaue ich mir verschiedene Dimensionen an. Die erste Dimension ist der Kontext. Was für eine Organisationsform liegt vor und was für Strukturen gibt es, die zu berücksichtigen sind? Das zweite ist Haltung und Kultur. Wie arbeiten die Menschen in der Organisation zusammen und wodurch sind sie geprägt? Das dritte ist die emotionale Stabilität. Das ist in Veränderungsprozessen sehr, sehr wichtig, weil letztlich ist das die Grundlage, um in schwierigen Veränderungssituationen handlungsfähig zu bleiben. Die vierte Dimension ist die Kommunikation. Und wir wissen ja alle, dass an Kommunikation viele Veränderungsprozesse auch scheitern. Und deswegen ist es wichtig, auf die Kommunikation zu schauen, wie und wann wird im Unternehmen kommuniziert und wie offen und transparent wird kommuniziert. Die fünfte Dimension ist das Zukunftsbild. Also wo wollen wir eigentlich hin? Und das sechste ist Prozesse und Methoden. Wie kommt man dahin? Also was für Methoden und Prozesse braucht man, damit man die Menschen aktiviert, dass sie gestalten, dass sie mitmachen und diese Veränderung mitgehen?
Und diese sechs Dimensionen sind ja auch fester Bestandteil dieses Podcasts. Und du, liebe Dorothea, hast uns heute eine Krise aus deinem Berufsleben mitgebracht. Ein Beispiel, was zeigt, dass Krise auch einigermaßen glimpflich verlaufen kann. Du warst bei einem deutschen Solarmodulhersteller, Schott Solar, als Marketingleiterin. Und für alle, die Schott Solar nicht kennen, es war eine Business Unit der Schott AG. Und die Schott AG wiederum gehört der Karl-Zeiss-Stiftung. Das wird später nochmal wichtig werden. Die große Herausforderung war der Preiskampf am Solarmarkt durch den Eintritt chinesischer Solarmodulhersteller. Und die Folge für Schott war, die Business Unit musste geschlossen werden.
Ja, das war schlimm. Insbesondere, weil es ein Unternehmen mit langer Geschichte und Tradition war und sehr, sehr viel Expertise in der Entwicklung von Solarmodulen. Die Schott AG hat erst im Jahr 2005 das Geschäft vollständig übernommen. Und dann ungefähr 2011, 2012 wurde die Business Unit dann geschlossen und abgewickelt. Vielleicht noch als Ergänzung. Das Unternehmen hat weltweit produziert, also es war ein deutscher Hersteller, aber wir haben mit etwa 3000 Mitarbeitenden an verschiedenen Standorten in den USA, China, in Tschechien und auch in Deutschland produziert und auch verkauft. Also wir haben auch weltweit verkauft. Und die Zentrale von Schott Solar war in Mainz mit etwa, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber vielleicht mit so ungefähr 100 Leuten. Und der große Erfolgsfaktor war in dem Fall die Kommunikation der Geschäftsführung und der Führungskräfte und dem Zusammenhalt. Und das erzähle ich sehr, sehr gerne, weil mich das damals sehr beeindruckt hat, weil das über einen langen Zeitraum ging. Also das war nicht Knall auf Fall, sondern ist über, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre klar vorbereitet worden von der Geschäftsführung. Und zwar ist Schott Solar in eine Krisensituation gekommen aufgrund eines Preisdrucks, der auf dem Weltmarkt entstanden ist. Chinesische Hersteller sind auf den Solarmarkt gekommen und haben die Preise kontinuierlich unterboten. Und dieser Preisdruck, den mitzumachen als deutscher Hersteller, war eine riesige Herausforderung mit unglaublich hohen Verlusten verbunden, finanziellen Verlusten. Und die Geschäftsführung hat sich damals entschieden, das nicht sozusagen im stillen Kämmerchen zu machen und haben das von Anfang an oder sehr früh sehr transparent gemacht. Das heißt, wir hatten bestimmt ein Jahr, bevor die Entscheidung gefallen ist, die Business Unit zu schließen, kontinuierlich darüber kommuniziert, in welcher finanziellen Situation wir sind, welche unglaublichen Herausforderungen daraus resultieren und dass es letztlich auch sein kann, dass wir es nicht schaffen. Und das ist gelaufen über Meetings, über kontinuierliche Informationen. Also da ging es nicht um, ich erzähle mal eine Story und wir packen's, sondern das war ganz, sagen wir mal, mit beiden Füßen auf dem Boden. Wir haben uns kontinuierlich ausgetauscht zu, wie ist denn die Situation, was für Möglichkeiten haben wir noch. Und das ist in beide Richtungen geflossen. Also von den Mitarbeitenden, die Dinge am Markt beobachtet haben, über die Führungskräfte in die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung hat es gesammelt und hat es dann auch wieder zurückgegeben an die Organisation. Und diese Transparenz und diese Ehrlichkeit hat letztlich dazu geführt, dass als der Moment gekommen ist, dass wir das Unternehmen abwickeln müssen, standen alle geschlossen da und haben gesagt, wir wissen, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Die Geschäftsführung hat alles getan, was sie tun konnte und wir gehen jetzt den letzten Weg auch noch zusammen. Und das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Das war für mich sehr beeindruckend, wie die Geschäftsführung sich verhalten hat, dass sie vollständig mit im Boot waren. Also da war niemand, der vorab gesagt hat, ich gehe von Bord und für meine Karriere mache ich jetzt gleich mal den nächsten Schritt. Und die Mitarbeitenden hatten letztlich die Aufgabe, das Unternehmen sozusagen zu dokumentieren, weil Solarmodule haben ja eine Garantielaufzeit von 20 Jahren und wir haben das Unternehmen geschlossen, aber für die Nachwelt mussten wir alles, was wir getan haben, dokumentieren. Das haben wir alle getan und das ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Nach einem ersten Schock, als wir dann wirklich festgestellt haben, okay, es hat wirklich nicht geklappt und wir müssen jetzt von Bord gehen, haben wir uns alle hingesetzt und haben bis zum Schluss dokumentiert, aufgeschrieben und für die Nachwelt sozusagen das übrig gelassen.
Aber da muss ich mal nachfragen.
Gern.
Also da muss ja auch vor der Krise was richtig gut gelaufen sein, dass Menschen, denen gesagt wird, es kann sein, dass wir es nicht schaffen und vom Markt verschwinden werden, nicht sofort das weitergesucht haben und gesagt haben, gut, dann suche ich mir irgendwo anders einen Job, der mir sicherer ist. Also was ist denn vor der Krise bei Schott Solar so gut gelaufen, dass das Team so zusammengehalten hat und gemeinsam durch diese Krise gegangen ist und das Ganze sogar noch abgewickelt hat? Kannst du das beschreiben?
Ja, das kann ich beschreiben. Das ist einmal eine unglaubliche Glaubwürdigkeit, die Geschäftsführung hatte. Auch eine Nähe zu den Mitarbeitenden und einem ganz authentischen Verhalten. Also das war zu keinem Zeitpunkt eine Story, die wir da uns angehört haben, sondern es war wirklich ein gemeinsames, wir sitzen in einem Boot und wir versuchen alles, damit es funktioniert. Und das wurde über Monate aufgebaut. Also ich glaube, ich war ein Jahr im Unternehmen, bevor diese Krisensituation angefangen hat und bevor es klar wurde, es wird immer, immer schwieriger, also konkreter geworden ist. Und es gab zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl, man könnte ja vielleicht noch was anderes probieren oder wir hatten immer das Gefühl, weil wir auch mitten in der Diskussion waren. Also ich meine, es wurde auch in allen Zeitungen geschrieben. Also das war jetzt nicht, also man musste wirklich die Augen verschließen, um nicht zu verstehen, wie schwierig die Lage des Solarmarktes war. Das heißt, uns war das allen bewusst und wir sind dann den Weg mitgegangen. Ich würde auch ganz gern was zur Kultur sagen, weil Schott Solar war sehr geprägt durch Ingenieure. Das ist auch nochmal eine ganz andere Art der Zusammenarbeit als beispielsweise in der Foodbranche. Das ist sehr getrieben durch Fachlichkeit, durch gemeinsames Tüfteln, durch gemeinsames Gestalten. Schott Solar war so ein bisschen ein Unternehmen, so ein bisschen gefühlt wie ein Startup. Ja, wir waren alles sehr junge Menschen, die da zusammengekommen sind. Wir wollten für Solar arbeiten, wir wollten was Gutes für die Welt tun. Das hatten wir alle so gemein. Und dieser Spirit war, wir bauen jetzt auf und wir machen. Und wir mussten ja auch schnell machen, weil der Markt war so unter Druck. Das heißt, wir haben sehr viel gearbeitet. Wir haben sehr ambitioniert gearbeitet. Wir wollten es schaffen und zwar durch alle Hierarchieebenen hinweg. Und wir hatten einen gemeinsamen Gedanken, wir bringen Solar nach vorne. Kurz bevor wir erfahren haben, dass es nicht geklappt hat, dass wir schließen werden, waren wir noch auf der Intersolar. Das ist die weltgrößte Solarmesse in München. Und wir waren alle noch, und ich war ja Marketingleiterin, wollten wir unbedingt noch alles dran setzen, damit wir einen ganz tollen Messeauftritt haben. Wir haben einen doppelstöckigen Stand gebaut. Für alle, die schon mal Messestände gebaut haben, das ist gigantisch vom Aufwand und von der Arbeit. Also da hat wirklich niemand nachgelassen. Niemand hat gesagt so, ach, wird wahrscheinlich nicht klappen. Sondern wir waren alle schon so, wir geben einfach alles. Und dann war auf der Intersolar, das war eigentlich ein ganz nettes Erlebnis für mich, weil von einem Wettbewerbsunternehmen kam eine Marketingkollegin und hat gesagt, du Dorothea, wenn es jemand schafft, dann ihr. Und ich erinnere mich noch, ich habe mit ihr Kaffee getrunken und habe gedacht so, oh, wäre wirklich großartig, wenn es so wäre, aber es wird auch für uns echt eng.
Das heißt, ihr habt alle mit angepackt, richtig hart gearbeitet, obwohl euch auch bewusst war, es kann, vielleicht schaffen wir es nicht. Die Hoffnung war da, ihr habt ganz viel dafür getan und dann kam der Moment, als verkündet wurde, nee, wir haben es leider nicht geschafft. Wie habt ihr davon erfahren und wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir haben es leider nicht intern erfahren, weil ich habe ja berichtet, wie gut die Kommunikation und der gelaufen ist und auch der Zusammenhalt, so wie der war, wie gut er war. Und in dem Moment haben wir es tatsächlich aus der Zeitung erfahren, was für alle, glaube ich, schockierend war. Weil dann kam diese Information von außen und was ich verstanden habe, ob das so war, aber ich hatte damals verstanden, dass es eine Aufsichtsratssitzung gab und dass diese Information an die Presse gegeben wurde. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht in der Business Unit Solar aufgehalten, sondern war in einer anderen Business Unit im Schott-Konzern und stand in der Kaffeeküche mit Kollegen und Kolleginnen, als die Information kam und dann rief jemand durch den Raum, endlich ist es soweit, sie werden abgewickelt.
Oh wow, wie mitfühlend.
Ja, es war ganz schön krass, das muss ich echt sagen. Weil da hat man einfach mal gesehen, was das Verhalten ausmacht. Ob man, sagen wir mal, Verständnis hat, mitfühlt, es ging nun mal darum, 3000 Menschen jetzt zu entlassen und dass wir alle unsere Jobs verlieren. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kollegin wusste, dass ich im Raum war, als sie das gesagt hat. Aber als ich es dann gehört habe, bin ich aufgestanden und habe gesagt, okay, jetzt muss ich rübergehen, weil jetzt haben wir eine Betriebsversammlung, wir müssen in den Teams sein und wir müssen gucken, was die nächsten Schritte sind. Aber das war damals für mich sehr schockierend. Und hat ganz klar gezeigt, dass es eben nicht nur Mitgefühl gibt im Sinne von, okay, das läuft hier gerade blöd für euch, wir wissen, ihr habt alles gegeben, aber schade, dass es nicht klappt, sondern dass es eben auch ganz andere Gedanken in der Organisation gab und viele Leute dann gesagt haben, gut, dass sie weg sind, weil sie haben auch unsere Arbeitsplätze gefährdet.
Das stelle ich mir auch ehrlich gesagt schmerzhaft vor. Also ihr habt euch als Team da wirklich reingehängt, gearbeitet, um die Krise sozusagen abzuwenden und auf dem Solarmarkt bestehen zu bleiben. Und dann kommen so Kommentare aus dem gleichen Konzern. Das stelle ich mir schon echt schwer vor. Was waren denn so deine ersten Gedanken und deine ersten Schritte, nachdem du die Nachricht bekommen hast? Du bist rübergelaufen in deine Business Unit zu Schott Solar und dann?
Also Ich erinnere mich noch, ich bin mit dem Aufzug runtergefahren und es war wirklich auf der anderen Seite des Geländes. Also ich hatte echt Strecke, die ich zurücklegen musste. Und ehrlich gesagt war es ein Funktionieren. Also es war wenig Emotion. Also für den Standort in Mainz wurde eine Betriebsversammlung berufen. Wir sind alle in den großen Sitzungssaal gegangen und dann hat die Geschäftsführung gesprochen und der Betriebsrat hat gesprochen. Und dann, das ist eigentlich jetzt im Nachhinein auch sehr interessant, weil sie schon ganz konkret gesagt haben, was die nächsten Schritte sind. Also das war nicht so im Sinne von, ja, jetzt ist es so und wir schauen mal, was kommt und es müssen alle von Bord gehen, sondern sie hatten schon einen Plan in der Tasche. Und das war einer der Gründe, warum das auch so gut gelaufen ist, weil über ein Jahr, anderthalb Jahre war die Kommunikation, okay, wir geben alles, damit wir es schaffen. Aber sie haben eigentlich im Hintergrund schon alles vorbereitet, um den Moment dann abzufedern, wenn es passiert. Also sind dann gekommen und haben gesagt, also wir haben hier schon eine Kommunikation mit der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben eine Transfergesellschaft, es gibt Aufhebungsverträge. Wir werden nicht in die Insolvenz gehen, was auch ein ganz entscheidender Faktor war, weil wir hätten ja einfach alle betriebsbedingt gekündigt werden können. Und sie haben gesagt, nee, wir sind eine Stiftung, weil Schott eine Stiftung, ein Stiftungsunternehmen ist. Und haben gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir in die Insolvenz gehen, sondern es geht uns um die Menschen und wir wickeln das ganz geordnet ab. Und das war schon sehr beeindruckend, weil das war so ein Moment, also damals war mir das überhaupt gar nicht bewusst. Aber ich saß da, wir haben alle zugehört, es war Totenstille im Raum. Also um mal so ein bisschen eine Größenordnung zu haben, ich habe ja gesagt, das Unternehmen hatte ungefähr 3000 Mitarbeitende weltweit, aber wir in Mainz waren vielleicht 100 Leute, sowas in der Größenordnung. Also waren wir in diesem Raum und es war, man konnte eine Stecknadel fallen hören, es war Totenstille und dann wurde uns berichtet, was jetzt passiert. Und dann haben wir das so aufgenommen und haben gesagt, okay, das passiert jetzt und jetzt gehen wir den Weg. Und das war unglaublich hilfreich, weil eigentlich alle Fragen erschlagen waren. Ja, es war klar, es gehen alle von Bord. Es war klar, es gibt eine Transfergesellschaft und eine Outplacement-Beratung. Es ist ganz klar gewesen, dass wir alles dokumentieren müssen und solange wir dokumentieren, wir noch an Bord bleiben und dann das Unternehmen verlassen. Also es war ganz, ganz, ganz klar, bis zu einer Sache, die eine Kleinigkeit war, die mir aber auch da im Kopf geblieben ist und ganz beeindruckend war. Und zwar die Führungskräfte, die wurden, ich kann den Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr definieren, aber wir haben eine externe Beraterin bekommen, die uns vorbereitet hat auf die Situation der Schließung. Weil es kann ja auch ganz anders laufen. Ja, es können unglaubliche Ängste entstehen. Wir haben dann Sachen besprochen, wie es können auch aggressive Situationen eintreten, es kann körperlich werden. Wir saßen zusammen und haben das einmal reflektiert und es war ehrlich gesagt gar nicht so lang, es war vielleicht ein halber Tag, ein paar Stunden. Und ich erinnere mich, dass da noch eine andere Führungskraft war, die gesagt hat, ich habe das schon mal erlebt und es gibt einen guten Weg nach vorne. Und das habe ich unglaublich hilfreich damals erlebt und das ist bei uns alles nicht eingetreten. Vielleicht auch, weil das ein sehr junges Team war, ein sehr, sehr gut ausgebildetes Team und eigentlich alle relativ leicht wieder Jobs bekommen haben. Die wirtschaftliche Lage war auch gut. Also es waren nicht solche unglaublichen Existenznöte wie vielleicht in anderen Situationen.
Das heißt, und damit kommen wir ja auch so ein bisschen darauf zurück, was du mit den sechs Faktoren gesagt hast. Das heißt, die Geschäftsführung hat quasi im Laufe der Zeit ihr Zukunftsbild auch ein bisschen verändert oder auch parallel laufen lassen und war darauf vorbereitet, sodass, wenn die Krise kommt, sie euch, also den Mitarbeitenden, ein ganz klares Zielbild liefern kann. Also es war ganz klar, wir sorgen für euch, ihr geht hier nicht morgen alle arbeitslos von Bord und wir lassen euch fallen, sondern all die Schritte waren schon geregelt. Es war alles fertig zum Kommunizieren, sodass ihr auch das Gefühl hattet, okay, wir können hier noch alles abwickeln, was wir abwickeln müssen, wir können alles noch dokumentieren. Für uns ist auch gesorgt und natürlich war das trotzdem eine super blöde Situation zu wissen, so, unsere Business Unit wird geschlossen, aber es wurde euch ein bisschen erleichtert, weil gut für euch gesorgt wurde.
Ja, das ist definitiv so. Und wir haben auch versucht, uns gegenseitig zu unterstützen, also im Sinne von Empfehlungsschreiben oder wir haben unsere Bewerbungsunterlagen gemeinsam fertig gemacht und uns da unterstützt. Aber um mal so ein Beispiel zu nennen, wie schwer es auch war, weil das hört sich jetzt so leichtgängig an, aber es ist nicht so leichtgängig gewesen, weil wir mussten uns ja alle neue Jobs suchen, wir mussten uns damit auseinandersetzen, einmal auch aus diesem großartigen Team rauszugehen, also auch, dass das aufgelöst wird und wir eine ganz andere Arbeitswelt uns suchen müssen. Mache ich mal ein Beispiel. Also wir haben bestimmt über 6 Monate dokumentiert. Und ich muss dazu sagen, die Menschen, die da waren, ich war ja noch relativ jung dabei, ich war gar nicht so lang im Unternehmen, aber es waren Kolleginnen und Kollegen da, die viele, viele, viele Jahre da waren und die haben alles aufgebaut, was das Unternehmen ausgemacht hat und sie mussten jetzt selber alles abwickeln. Also auch das ist emotional nicht einfach und das haben sie bravourös gemacht, muss ich echt sagen, also kann ich nur den Hut ziehen, in welcher Ruhe, in welcher Klarheit sie das gemacht haben. Und dann über die Zeit, über diese 6 Monate, ungefähr 6 Monate, ein Dreivierteljahr, ist dieses Gebäude, in dem wir saßen, immer dunkler geworden, weil einfach die Büros leerer geworden sind und sind immer weniger Menschen geworden. Und man ist dann auch, ich erinnere mich, in ein dunkles Büro reingekommen und hat erstmal Lichter angemacht und saß dann da alleine und hat noch die letzten Aktenordner sozusagen zusammengeklappt, dokumentiert, irgendwo archiviert. Und da gab es natürlich auch so Situationen, wir waren auf einem großen Werksgelände mit allen Business Units und einer riesigen Kantine. Und in diese Kantine zu gehen, war auch eine Herausforderung, weil wir waren sozusagen die, die es nicht geschafft haben. Und dann erntet man halt Blicke, ja, im Sinne von entweder die Armen oder ich traue mich gar nicht, mit dem zu reden oder die haben ja Schuld, dass es nicht geklappt hat. Also das ist nicht so einfach. Also es gab auch Kollegen, die gesagt haben, ich hole mir lieber mal was beim Aldi und esse einen Salat in meinem Büro und setze mich diesen Blicken nicht aus. Also es ist emotional auch wirklich anstrengend gewesen.
Ja, das stelle ich mir wirklich echt hart vor. Was hast du denn für dich unternommen, um emotional stabil zu bleiben in der Situation?
Ja, ich glaube, für mich waren so 3 Dinge entscheidend. Das erste war die Nähe zu meinem Team. Also mit den Kollegen im Gespräch zu sein, im Dialog zu sein, war ganz entscheidend. Das zweite war der familiäre Rückhalt. Also nach Hause zu kommen, zu reflektieren und sich auch austauschen zu können. Das hat mich in der Zeit sehr, sehr unterstützt. Und dann gab es da noch einen dritten Punkt, der mich in dieser Phase unterstützt hat. Und zwar konnte eine Handvoll von Mitarbeitenden übernommen werden in den Schott-Konzern. Und ich war da auch dabei und ich habe das Angebot auch angenommen und habe dann das erste Mal festgestellt, dass meine Expertise in der Form nicht gewollt und nicht gefragt war, so dass das für mich eigentlich nur ein Herauszögern war, das Unternehmen zu verlassen. Und ich bin dann 12 Monate später auch von Bord gegangen und habe mir einen neuen Arbeitsplatz gesucht. Und mein weiterer Weg ging dann immer stärker in Richtung Organisationsentwicklung und Mediation, wo ich heute dann auch bin.
Jetzt hast du erzählt, Schott Solar hatte 3000 Mitarbeiter international. Lief das denn auch in anderen Ländern, ich sag mal, verhältnismäßig reibungslos für eine Krise ab? Oder gab es da durchaus schon auch andere Reaktionen?
Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das erste ist die Verwaltung und die Produktion. Das war sehr unterschiedlich. Während in der Verwaltung es einfacher war, war es in der Produktion herausfordernder. Also ich war nicht in der Produktion, deswegen kann ich wenig darüber berichten. Aber das, was ich gehört habe, ist, dass das herausfordernder war noch als in der Verwaltung. Und wenn man sich den internationalen Aspekt mal anschaut, dann ist das doch auch ein Unterschied. Also ich weiß noch, ich hatte Mitarbeitende in den USA, mit denen habe ich dann telefoniert, als es bekannt gegeben wurde. Und die waren sehr entspannt unterwegs im Sinne von, ja, das ist jetzt passiert, wir gehen von Bord und wir suchen uns einen neuen Job. Das ist in Deutschland aufgrund der Arbeitsmarktbedingungen, des Arbeitsrechts natürlich eine ganz, ganz andere Situation.
Und kannst du uns nochmal so zusammenfassen, was waren die wichtigsten Punkte bei Schott Solar, dass das gut gelaufen ist?
Also das erste ist, es kam nicht wirklich überraschend. Also auch wenn der Schock da war, wir waren darauf vorbereitet und wir saßen alle gemeinsam im Boot.
Es gab auch so eine Nachvollziehbarkeit, ne? Also genau. Weil einfach jeder gesehen hat, dem Solarmarkt geht es nicht gut in Deutschland.
Genau. Einmal das und dann aber auch die Glaubwürdigkeit der Geschäftsführung, die wirklich alles versucht hat, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Das zweite ist, wir hatten alle keine sehr starke Existenzangst. Das lag einmal daran, dass es alles sehr gut ausgebildete Mitarbeitende waren, die auch noch relativ jung waren. Und wir hatten eine ganz gute wirtschaftliche Lage. Also es war nicht so die Sorge, wir bleiben auf der Strecke und finden keine Jobs mehr. Dieser Spirit war einfach nicht da. Wir haben gesagt, wir tun alles für dieses Unternehmen, dann gehen wir von Bord und dann geht der Weg weiter. Ich will nicht sagen, dass es nicht Ängste gab und Sorgen gab. Die gibt es in solchen Situationen immer. Aber die waren nicht, haben nicht den ganzen Raum eingenommen. Uns war klar, dass diese Krise in der Form nicht verhindert werden konnte. Also wir wussten, wir haben alles dran gesetzt, dass es klappt und es hat dann nicht geklappt. Aber wir sind nicht von grundlegend fachlichen Fehlern ausgegangen, von falschen strategischen Annahmen, sondern wir haben fest an dieses Team geglaubt und haben gesagt, wir gehen den Weg und setzen alles dran. Also es gab keine Schuldzuweisung unsererseits. Und warum es auch gut gelaufen ist, es sind alle von Bord gegangen und nicht Teile des Teams. Wir saßen auch hier wieder alle zusammen in einem Boot.
Und würdest du sagen, man kann Krise lernen?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, man kann Krise lernen. Also ich glaube nicht, dass man sich gegen Krisen abschotten kann, im Sinne von, mich trifft's nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass man einen Umgang mit schwierigen Situationen lernen kann und trainieren kann. Und dass man dann flexibler, besser durch solche Situationen kommt und immer wieder einen neuen Weg findet und einen Weg rausfindet.
Und würdest du sagen, dass die Krise und vielleicht auch alle Krisen, die du bisher erlebt hast, dich in deinem Denken und Tun sehr geprägt haben? Ja. Und dass sie heute noch spürbar sind?
Absolut. Sie sind spürbar. Sie sind spürbar und sie haben mich sehr geprägt. Sie haben mich schon sehr, sehr geprägt. Ja, weil ich dadurch immer was gelernt habe. So schlimm wie die Krisen waren, die ich durchlebt habe, haben sie immer dafür gesorgt, dass ich mich unglaublich weiterentwickle und mich in der Zukunft anders verhalte oder wacher werde für bestimmte Themen.
Danke für deine Offenheit. Normalerweise sitzt du hier auf meinem Platz und sprichst mit den Gästen über ihre Krise. Wie war es denn für dich, jetzt mal über deine eigene zu sprechen?
Es war emotionaler, als ich dachte. Ich glaube, das haben wir auch mit den Interviewpartnern erlebt, oder?
Mhm.
Darüber nochmal so zu berichten und nochmal einzutauchen, bringt die Zeit auch immer mal wieder so zurück. Auch die Stationen, die ich so in meinem Leben erlebt habe, darüber nachzudenken, wie bedeutsam sie für mich waren und wo ich eine gute Zeit hatte und wo ich auch wirklich schlechte Zeiten hatte. Ja, es ist emotional und hier zu sitzen und das zu berichten, war ein Stück auch ja, sehr emotional und hat mich wieder zurückgebracht in die Zeit. Aber sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll, um auch mal zu sagen, Veränderungen können auch einfach mal richtig gut laufen.
Ich finde, über eine Krise zu sprechen und das in einem Podcast erfordert wirklich Mut. Und ich möchte gerne mal einen Blick auf die nächste Folge werfen, denn wir sprechen mit einem deiner ehemaligen Chefs, nämlich Enzo Vagliano. Mit ihm hast du bei Ferrero Anfang der 2000er Jahre zusammengearbeitet und er brauchte für seine Krise auch wirklich eine große Portion Mut.
Ja, er hatte ganz viel Mut und es war der erste, den ich angerufen habe und gesagt habe, sag mal, hättest du Lust, in den Podcast zu kommen? Und das fand ich sehr beeindruckend, weil er hat überhaupt nicht gezögert und hat gesagt, oh ja, das mache ich. Und das zeichnet ihn aus, weil er ist ein ganz mutiger Mensch. Und so habe ich ihn kennengelernt, als wir zusammengearbeitet haben und jetzt auch im Podcast. Und er wird uns erzählen, wie er 29 Jahre bei Ferrero als Topmanager gearbeitet hat, das Unternehmen verlassen musste und was er heute macht.
Ja, wirklich spannend. Hört euch die Folge unbedingt an. Jeden zweiten Dienstag kommt eine neue Folge So geht Krise. Abonniert uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch frohe Weihnachten, entspannte Feiertage
und ein ganz tolles Jahr 2025.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.